Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedeke,
eure ModeratorInnen von Niere2Go.
Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das in die aktuellen Entwicklungen und Veränderungen des nephrologischen Verständnisses passt. Es werden ja nicht mehr nur von der einzelnen Erkrankung Rückschlüsse auf die zugrunde liegenden Pathomechanismen gezogen, sondern es wird ein mehr holistisches Bild von den grundlegenden pathophysiologischen Prozessen gewonnen, die dann mehrere Erkrankungen auslösen oder denen zugrunde liegen. Und unter dieser Überlegung soll es heute um immunologische Aspekte von Nierenerkrankungen gehen. Und so wie wir mit Joachim Anders aufgedröselt haben, welche einzelnen Prozesse den Glomerulonephritiden zugrunde liegen, nämlich zum Beispiel Autoimmune oder infektiöse und ähnliche, wollen wir heute mit Frau Professor Katrin Eller auf die immunvermittelten Prozesse näher eingehen und sehen, ob es auch hier Cluster oder gewisse Einteilungen gibt, die man vornehmen kann. Wie wir gleich sehen werden, ist sie mit ihrem Forschungsschwerpunkt heute für uns genau die richtige Expertin auf diesem Gebiet, um uns die Immunologie näher zu bringen und mit uns vielleicht auch etwas genauer über die klinischen Implikationen, die eben dieses Wissen, das sie gewinnt, mit sich bringen kann, zu diskutieren. Und zu einer Frage, die Patientinnen mir in der Sprechstunde in der Nephrologie immer wieder stellen, kann sie vielleicht heute auch am Ende der Podcast-Folge eine bessere Antwort geben. Na, schon gespannt? Dann wollen wir jetzt Frau Professor Katrin Eller begrüßen. Erst einmal herzliche Grüße nach Graz und willkommen. Wir freuen uns, mal wieder eine Frau aus der Nephro-Community aus Österreich zu Gast zu haben. Stellen Sie sich doch bitte gerne einmal vor.
Ja, hallo, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, da bei dem Podcast mitzumachen. Und darf mich vorstellen, mein Name ist Katrin Eller, ich arbeite an der Universitätsklinik in Graz, bin hier schon seit über 10 Jahren tätig, bin aktuell vor einem Jahr berufen worden zur Professorin für translationale Nephrologie. Bei uns ist das dann ein gewisses Eigenstellungsmerkmal hier in Österreich. Bin aber weiterhin viel klinisch tätig, arbeite ganz normal quasi im Routinebetrieb als leitende Ärztin und darf auch als erste stellvertretende Leiterin hier in der Abteilung durchaus Organisationsaufgaben übernehmen und unser Team irgendwie managen. Und parallel liegt mein Herz natürlich immer noch in der experimentellen Nephrologie, die begleitet mich schon mittlerweile jahrzehntelang, damit habe ich begonnen. Und habe immer noch mein experimentelles Labor mit Technicians, mit PhD-Studierenden, die bei mir ihre Dissertation machen. Und das ist natürlich ein Herzblut, das da drinnen liegt und ich immer noch versuche, parallel zu machen. Ja, das bin ich.
Gut, das sagt ja translational. Das heißt, du musst dich ja dadurch auszeichnen, dass du von der experimentellen bis in die klinische Medizin eigentlich einen Strang am Ende auch ziehen kannst.
Exakt. Also ich glaube, das ist die große Stärke. Das ist auch das, was wir, glaube ich, können und wo wir natürlich auch mit den reinen Grundlagen technisch und Forschern uns irgendwie in eine Kompetition gehen können. Indem wir es eben schaffen, die Translation zu schaffen, dass wir versuchen, die Dinge, die wir auch vor allem auch in der Klinik sehen, versuchen besser zu verstehen, einen Weg finden, eigentlich jetzt nicht unbedingt vom Bench zu Bedside, sondern eigentlich fast mehr das, was ich in der Klinik sehe, bringt mich auf neue Ideen, die ich dann eigentlich im Labor versuche weiter zu untersuchen, weiter draufzukommen, um das dann wieder zurückzuspielen. Also ich glaube, das ist nicht ein Weg, der geht, sondern der Weg und die Translation ist, glaube ich, eher das Verstehen von zwei verschiedenen Sprachen. Das heißt, wir können die klinische Sprache verstehen, wir kennen die klinische Problematik und wissen dann auch, wie wir es ins Labor experimentell spielen können. Und ich glaube, das gibt einen enormen Mehrwert.
Ja, das kann ich aus der Vergangenheit nur so unterschreiben, das ist definitiv auch so. Jetzt interessiert unsere ZuhörerInnen eigentlich immer so ein bisschen, wie unsere Gäste überhaupt in der Nephrologie gelandet sind. Vielleicht kannst du das mal skizzieren, wie es zur Entscheidung für die Nephrologie kam und wie dein Weg an die Stelle war, die du jetzt hast?
Ja, gern. Der war von sehr vielen Zufällen begleitet. Also der war nicht so von vornherein vorgesehen. Im Studium hat mich viel interessiert und eigentlich wollte ich Chirurgie machen. Dann bin ich aber relativ rasch drauf gekommen, dass das, wie wahrscheinlich viele und immer noch als Frau, nicht einfach ist in der Chirurgie. Habe eben damals sehr, sehr viel im Studium formuliert. Bei uns ist es einfach Praktika zu absolvieren auf Kliniken. Und bin da zufällig in einer Nephrologie gelandet, gar nicht im AKH Wien, also ich habe in Wien studiert, gar nicht im AKH Wien, also in der Zentrale quasi, sondern in einem peripheren Haus und bin dort auf eine Nephrologin gestoßen, die mich eigentlich inspiriert hat, dort auch dann die Dissertation zu schreiben, die war rein klinisch. Ich habe aber auch schon immer ein Herz für Chemie, für Experimente gehabt und das hat sie irgendwie erkannt und hat dann gemeint, ich soll doch wirklich in die Forschung gehen und das mal auszuprobieren. Und damals war die Zeit ganz anders als jetzt. Wir hatten viel zu viele Mediziner. Das heißt, wir hatten nach Abschluss des Studiums keine Möglichkeit, einen Job zu finden. Das war einfach ganz anders. Wir hatten die Möglichkeit, irgendwie im Supermarkt an der Kasse zu sitzen, Taxi zu fahren oder sowas in der Richtung. Und dann hat sie mich, wie gesagt, vermittelt. Ich habe in Wien studiert und sie hat damals ihre Ausbildung mit dem Gerd Meyer aus Innsbruck gemacht und hat mich dann nach Innsbruck geschickt. Ich soll mich doch dort mal vorstellen. Das habe ich auch gemacht und bin eben zufällig mit dem Alexander Rosenkranz, der dort Oberarzt war, zusammengetroffen und der mich dann gleich in seine Gruppe aufgenommen hat und bin eben nach Innsbruck übersiedelt und habe in der Forschung begonnen mit sehr wenig Gehalt damals, weil wir waren ja glücklich, dass wir irgendwie was tun konnten und habe dort irgendwie meine Begeisterung für die nephrologische Forschung entwickelt, habe viel im Mausmodell gearbeitet über 3,5 Jahre und dann begonnen klinisch zu arbeiten und dort meine Ausbildung zu machen. Und habe dann, wie gesagt, dort meine Ausbildung fertig gemacht, habe dann auch, und das war der große Vorteil im Labor zu sein, schon die Möglichkeit gehabt, nach Ende der Ausbildung zu habilitieren, in Innsbruck noch. Und dann wurde Alex Rosenkranz, also mein Mentor, nach Graz berufen und da habe ich mich entschieden mitzugehen und habe dann dort als Oberärztin begonnen und habe dann schließlich auch im weiteren Verlauf die stellvertretende Leitung und eben auch eine Tenure-Track-Stelle bekommen, um mich weiterzuentwickeln und bin jetzt da, wo ich bin.
Sie haben ja schon erzählt, dass Sie direkt nach dem Studium 3,5 Jahre nur geforscht haben, bevor Sie in die Klinik eingestiegen sind. Wenn Sie darauf zurückschauen, außer dass die Zeit vermutlich nicht für die Weiterbildung gezählt hat, was waren Ihrer Meinung nach Vor- und auch Nachteile von dieser Fügung?
Ja, also das war nicht für die klinische Weiterbildung anerkennbar, also nur 9 Monate konnte ich mir dann anerkennen, aber es hat für mich die Basis gebildet, also für alles, was nachher passiert ist. Man braucht diese Zeit, um auch gute Forschung zu machen. Ich finde, es ist wahnsinnig schwierig, wenn wir Ausbildung machen, gleichzeitig forschen sollen, und eigentlich forschen lernen sollen, weil wir können es ja eigentlich nicht. Das ist schon richtig tough. Und das geht sich nicht aus. Und die Zeit war wahnsinnig gut investiert auf die lange Bank, für mich persönlich, weil sonst hätte ich gar nicht in der Qualität publizieren können, meine Forschungsarbeiten machen können. Also ich bin immer noch dankbar für diese auch harte Zeit, weil natürlich in der Zeit drängt man sehr in die Klinik und man möchte ja Arzt werden. Aber das war eine wahnsinnig wertvolle Investition für die Zukunft. Also ich würde nicht da stehen, wenn ich nicht diese Zeit investiert hätte.
Ja gut, das glaube ich auch, dass das, weiß ich aus meiner eigenen Laufbahn auch, das ist natürlich extrem wertvoll, wirklich Fulltime Research dann machen zu können, weil sonst kann man natürlich mit den Leuten, die den ganzen Tag nichts anders machen und auch ihr Leben lang nichts anders machen, nicht kompetitiv arbeiten. Ja. Vielleicht nochmal, so wie würdest du deinen Forschungsschwerpunkt vielleicht erstmal charakterisieren und hat sich das im Laufe der Zeit rausgebildet oder wie bist du da, hast du dich in die Richtung entwickelt?
Also eigentlich war es ein bisschen festgelegt mit dem Forschungsschwerpunkt von meinem Mentor, dem Alex Rosenkranz, dort habe ich begonnen. quasi mit immunologischen Fragestellungen in der Nephrologie zu arbeiten. Muss sagen, damals war es ein bisschen eine Orchidee. Man muss jetzt realistisch sagen, das war wahrscheinlich genau das, wo sich jetzt unfassbar viel entwickelt hat. Auch das ist einfach am Ende des Tages Zufall. Und da hat sich's ganz, ganz schnell entwickelt. Man muss sagen, jetzt in den letzten Jahren hat sich's ein bisschen weiterentwickelt oder ein bisschen adaptiert, weil natürlich die klinischen Aufgaben mehr geworden sind und man natürlich probiert, ein bisschen mehr klinische Forschung dazu zu machen, also diesen translationalen Aspekt ein bisschen mehr drinnen zu haben, weil es einfach auch die große Stärke ist, wenn man viel Klinik macht, viel sieht, viele Patienten sieht, auch die Fragen sieht, die nicht ganz, die man vielleicht lösen kann im Labor. Also es hat sich sicherlich in den letzten Jahren deutlich mehr in den klinischen Bereich verschoben, als es zu Beginn war, wo es ja wirklich sehr, sehr experimentell war. Aber das Thema hat mich begleitet und hat sich dann rasch eigentlich vertieft, ja.
Und ich meine, das heißt, klar, das ist ja oft so, dass man sich irgendwie mit einer Person einlässt, sage ich mal, und dann in gewisser Weise daraus ja dann sich ein Feld oder mehrere Felder entwickeln können. Das ist, glaube ich, irgendwie auch ganz logisch und man muss halt dann wahrscheinlich irgendwann sagen, das ist jetzt das, was mir gefällt, oder halt sagen, nö, ich muss mal am Ende doch was anderes suchen, aber Neustart ist natürlich in der Erfahrung schon nicht unbedingt so einfach dann gelingen kann, ne?
Exakt, also ich glaube auch, das versuche ich meinen jungen Kollegen auch weiterzugeben und die in meiner Arbeitsgruppe arbeiten. Ich glaube, jeder hat unglaubliche Stärken und man muss sie nur finden. Und auf die herausarbeiten und auf die dann setzen, weil nicht versuchen, irgendwas zu machen, was gar nicht meine Stärke ist, dann macht es mir auch keinen Spaß. Weil es ist so viel Arbeit und ohne intrinsische Motivation, glaube ich, ist es nicht möglich, das so durchzuziehen. Aber ich glaube, man muss die Stärken finden und jeder hat wo ganz große Stärken und auf die muss man dann bauen.
Ja, das ist sicherlich eine wichtige Führungsqualität, Stärken der einzelnen MitarbeiterInnen zu erkennen und zu fördern. Und wenn wir da unter dem Aspekt nochmal die Frauenperspektive einnehmen, hatten Sie bestimmte Vorbilder oder vor allem weibliche Vorbilder auf Ihrem Weg? Und finden Sie, dass es überhaupt genug weibliche Vorbilder in der Nephrologie gibt? Wie ist das in Österreich? Es gibt ja auch in Österreich viel mehr weibliche Medizinstudentinnen. Was glauben Sie, gibt es genug Sichtbarkeit?
Also ich glaube, es ist ganz gleich wie in Deutschland. Ich glaube, wir sind wie immer sehr, sehr ähnlich mit all unseren Problemen, die wir haben. Das ist sehr gleich. Ich war ja bei einer Nephrologin zu Beginn, aber so richtige Vorbilder gibt's, also Frauen als Vorbilder hatte ich nicht, gab es damals auch nicht. Wie gesagt, das Frauenbild, glaube ich, hat sich in der letzten Zeit auch verändert, was ich sehr gut finde. Es war ja früher entweder Karriere oder Familie. Also das heißt, die Verbindung von zwei Dingen war ja quasi unmöglich. Und ich kenne schon tolle Frauen, die Karriere gemacht haben, aber immer auf Kosten der Familie. Und das, glaube ich, hat sich geändert. Ich glaube, dass es trotzdem immer noch wahnsinnig hart ist. Also ich hab ja auch eine Familie mit zwei Kindern und kenne ein bisschen den Weg. Und man muss schon, gerade in diesen ersten drei Jahren der Kinder, das ist schon eine harte Zeit. Und da muss man drüber kommen, karrieretechnisch. Und ich glaube, da gibt es noch immer keinen Weg nach Rom, außer dass man wahnsinnig versucht, drauf zu bleiben. Aber das ist schon eine richtig harte Zeit und da habe ich jetzt auch keine Weltklasse-Lösung. Aber ich glaube, man muss, also das versuche ich auch bei uns im Team. Einerseits glaube ich, ist Familie wichtig, auch um ein bisschen die Weite zu sehen und die Möglichkeiten zu sehen und auch alles ein bisschen relativer zu sehen, was große Probleme sind und vielleicht kleinere Probleme. Und das Zweite, glaube ich, dass man die Frauen halt in der Zeit unglaublich unterstützen muss, mit allem, mit dem ganzen Team, das man hat, damit sie da über diese Zeit drüber kommen und immer noch motiviert bleiben, weil da brechen die Frauen weg. Und damit gibt es auch wenige in der Führungsetage. Und ich glaube, das Letzte für die Führungsetage ist auch nochmal wichtig. Ich glaube, wir gehen auch nicht, also nicht mit aller Macht in die Führungsetage, wenn wir Familie haben. Also ich glaube, das ist halt auch noch einmal wichtig, dass die Kliniken es irgendwie schaffen, solche Bedingungen zu schaffen, so Dual-Career-Systeme wirklich zu leben, weil viele Frauen, die ich kenne, die so in einer ähnlichen Position sind, haben alle auch starke Männer an ihrer Seite. Und da ist es natürlich auch noch einmal wichtig, dass man eigentlich für beide gute Bedingungen schafft. Aber das ist natürlich eine riesige Herausforderung, denn es ist nicht einfach.
Ja. Aber extrem wichtige Gesichtspunkte, die du da nennst und die natürlich hochgradig von Bedeutung sind, weil ich glaube, das sind ja die Themen, mit denen man wirklich dann eben umgehen muss. Und gerade diese, wie du schon beschrieben hast, ersten Jahre, wenn da kleine Kinder da sind und die natürlicherweise, das ist halt so und da können wir Männer, sage ich immer, einfach nicht mithalten. Diese Mutter-Kind-Bindung ist einfach was anderes und dem muss man in gewisser Weise Tribut zollen, aber dann eben Vorbedingungen schaffen, die das möglich machen und trotzdem verhindern. Das ist auch eine Herausforderung, die, glaube ich, in jedem Unternehmen da sind, Mitarbeiterinnen in dieser Situation nicht zu verlieren, sondern irgendwie zu halten und ihnen auch einen Weg zu ebnen, der möglichst einfach ist, um danach wieder zurückzukommen oder begleitend irgendwie dabei zu bleiben. Das ist schon sehr, sehr wichtig, ja.
Ja, exakt. Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, dass wir da es schaffen, auch in den Betrieben und in Modelle zu entwickeln. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, es hängt ganz viel an der Führungsperson, wo man einfach unterstützen muss. Die brauchen Support, die brauchen auch Grant Money in der Zeit, damit sie drüber kommen. Das ist einfach so.
Gut, jetzt kommt so ein bisschen neue Fragenrubrik. Besondere Momente hatten wir bisher nicht. Es gibt da so manchmal schon so spezielle Momente, auch in der klinischen Versorgung, wo man dann so das Gefühl hat, wie toll das eigentlich auch ist, dass man da ist, wo man gerade ist, weil man vielleicht in einer ganz besonderen Situation entweder für Patienten oder Mitarbeiter irgendwas Bedeutendes bewirken kann. Kannst du für dich so einen Moment erinnern oder benennen?
Ja, eigentlich gibt es, glaube ich, viele Momente, die man wahrscheinlich benennen kann, so besondere Momente. Ich glaube, es gibt die in der klinischen Versorgung, wo man vielleicht ein ganz komplexes, schwerkranken Patienten schafft, einerseits die Diagnose zu stellen. Ich finde, das ist immer das, was unser Fach ja so toll macht, dass wir ein bisschen kombinieren müssen, nachdenken müssen, was könnte es sein, wie kann ich dem Patienten helfen. Ich finde, das ist eine der ganz tollen Momente. Für mich war das ganz am Anfang, noch war ich in der Ausbildung und die erste Diagnosestellung oder ich komme auf die Diagnose einer Ankervaskulitis drauf von einem Patienten. Es war damals für mich als junger Arzt ein toller Moment, das wirklich quasi der Erste zu sein, der das dann auch diagnostiziert hat. Und solche Momente bleiben einem auch die ganze Zeit, weil, wie gesagt, der komplexe Patient auf der Intensivstation, das ist schon eine tolle Herausforderung. Das ist, glaube ich, die eine Sache. Die zweite ist sicherlich auch die experimentelle Sache. Da hat man auch ganz tolle Momente, weil gerade wenn man im Labor arbeitet, muss man schon ein bisschen resistent sein bei Enttäuschungen im Hinblick auf Forschungsergebnisse. Ich glaube, das ist schon, da braucht man eine gewisse Resilienz. Aber wenn dann der Moment kommt und man kriegt so das eine Ergebnis, das einem so den Weg bahnt zum Herausfinden, wie das Ganze läuft, das ist schon noch einmal ein Kick. Und der kommt recht selten, muss man realistisch sagen. Und wenn er kommt, ist er wunderschön. Ja, also das ist sicherlich was. Und wenn ich glaube, für mich ist es auch immer schön, wenn meine Studierenden erfolgreich ihr erstes Paper publizieren. Das erste Paper ist ganz besonders im Leben, glaube ich, von jedem. Das ist, glaube ich, auch was, wo ich mich immer sehr freue und das wir auch versuchen, immer sehr zu feiern, weil es kommt nicht oft vor und man muss die Dinge dann feiern, damit man sie auch irgendwie im Kopf behält.
Ja, tolle Beschreibung und sehr motivierend. Was uns auch noch immer interessiert, was Menschen wie Sie in Ihren Positionen oder mit Ihrem Karrierewerk gern in der Freizeit machen. Sie haben ja schon von Ihren Kindern erzählt. Bleibt da noch Zeit für zusätzliche Aktivitäten?
Also man muss es ein bisschen realistisch sein. Wir waren also vor den Kindern sehr sportlich unterwegs. Wir sind gern geklettert. Wir waren natürlich sehr viel Skitouren gehen, oft in den Bergen unterwegs. Das ist weniger geworden, deutlich weniger, muss man realistisch sagen. Jetzt werden die Kinder größer, jetzt kommt das ein bisschen zurück. Jetzt ist zwar die Kondition weg, aber es kommt wieder zurück, hoffentlich. Und sonst, wie gesagt, Familie ist wichtig, steht natürlich, ist quasi das zweite Standbein. Und kochen tue ich auch gern. Das kann man dann doch verbinden, wenn noch die Kinder da sind. Also das ist es so ungefähr.
Ja, sehr schön. Und dann wollen wir jetzt zum Hauptteil kommen. Und ich finde, immunologische Prozesse können einerseits wirklich eine große Faszination auslösen, aber wenn man sich dann mit den Details beschäftigt, kann es auch mal schnell etwas überwältigend sein, weil diese immunologischen Prozesse bei Nierenerkrankungen aber wie wir wissen, so wichtig sind und wir da immer mehr Detailwissen gewinnen, was bei den akuten und chronischen Prozessen oder gewissen Erkrankungen genau passiert, wollen wir heute weitere Faszination wecken und die grundlegenden Prozesse vielleicht auch verständlich erklären, aber auch etwas zu den neueren Erkenntnissen in diesem Bereich hören, die vielleicht noch nicht so breit bekannt sind. Und zum Einstieg wollen wir erst einmal die Frage stellen, ob es gewisse immunologische Abläufe gibt, die immer gleichförmig verlaufen und mehrere Nierenerkrankungen zugrunde liegen, oder ob im Verlauf der Erkrankung immer wieder gewisse Prozesse angestoßen werden. Also reagiert die Niere auf gewisse Stimuli immer mit einer ähnlichen Antwort oder ist das nach den Erkrankungen ganz unterschiedlich? Können Sie da ein bisschen was dazu sagen, bitte?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ist auch die Frage, ob man sie wirklich gut beantworten können. Aber es, glaube ich, wir müssen schon differenzieren, wie die Erkrankungen ausgelöst werden. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen. Sind sie IgG getrieben? Also ist das ein Antikörper, den ich wirklich kenne, der gegen bekannte Epitope gerichtet ist. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Good Pastures Disease, wo ich eigentlich die Epitope sehr gut kenne. Das unterscheidet sich aber wieder ziemlich von einer anderen IgG-getriebenen Erkrankung wie der Ankervaskulitis, die durchaus komplex ist. Wir haben quasi eine Erkrankung, die durch Immunglobuline ausgelöst werden, wo wir auch die Epitope gut kennen, aber eigentlich ist das Ganze vorgeschaltet und die gehen ja eigentlich gegen neutrophile Granulozyten. Das heißt, das ist auch kein Antikörper, der sich jetzt in der Niere ablagert. Also ich glaube, zu verstehen, wie sich Erkrankungen, vor allem immunologisch medierte Erkrankungen bilden, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Darüber, ich glaube, alles geht derzeit um die IgA-Nephropathie. Ich glaube, das ist die Erkrankung, wo sich wahrscheinlich am meisten getan hat. Wie gesagt, auch da tun wir uns ein bisschen schwer, wie die Erkrankung eigentlich entsteht. Also wir wissen ja nie, wieso das dann plötzlich auftritt. Und ich glaube, man muss einerseits verstehen, wie sie entstehen. Und dann gibt es, glaube ich, Mechanismen, die ziemlich gleich ablaufen. Das heißt, die betreffen vor allem das angeborene Immunsystem. Also da, ich glaube, Komplement ist in aller Munde. Ich glaube, da tut sich auf diesem Feld unglaublich viel und wir sehen wieder, dass diese Medikation vielseitig einsetzbar ist. Das heißt, wir haben ein Medikament, das in vielen Nierenerkrankungen und wie gesagt, das Komplementsystem ist ja ein relativ einfach gestricktes, vielleicht sogar ein bisschen dummes System, das auf jeden Oberflächen abläuft, sobald da irgendwie was Falsches ins Gewebe kommt. Und ich glaube, diese gleichförmig ablaufenden Geschichten sind repetitiv, sind immer gleich. Die Immunzellinfiltration, die quasi nachhalt, die danach kommt, auch die ist recht ähnlich. Auch das wissen wir, dass gerade die T-Zellen dann reagieren, zum Beispiel auf einen Antikörper, dass es hier eine Interaktion mit den B-Zellen gibt. Also dann die ablaufende Immunantwort ist wahrscheinlich relativ ähnlich und damit funktionieren auch quasi wahrscheinlich viele Medikamente auch gleichsinnig in vielen Erkrankungen. Die T-Zellen sind aber, das ist so mein Forschungsgebiet, ein durchaus komplexes, weil so wie immer im Immunsystem, ist das sehr fein reguliert. Das heißt, ich glaube, das Wichtige auch im Verständnis des Immunsystems ist ja auch das, wir haben T-Zellen, die den Körper jetzt in der Autoimmunität angreifen, aber wir haben auch regulatorische Zellen, die versuchen, das zu kontrollieren. Das heißt, ich habe immer ein sehr, sehr fein abgestuftes System an Immunzellen und wir werfen ja teilweise Toxizitäten sehr breit drauf. Das heißt, wir treffen dann alle T-Zellen und am Ende des Tages wissen wir nicht recht, was dann eigentlich passiert, weil wir werden wahrscheinlich auch die Guten quasi erwischen, wenn man so will, in dieser Situation. Und das, glaube ich, macht die Komplexität des Immunsystems aus. Und damit laufen schon Dinge immer gleich ab. Aber ich glaube, wir müssen gut verstehen können, dass der Körper Dinge auch gegenreguliert und versucht zu gegenregulieren. Und wir würden natürlich sehr, sehr gerne sehr spezifisch in der Zukunft eingreifen können, um auch dann zu verhindern, was wir ja immer wieder sehen in den Patienten, dass wir werfen viel Toxizität drauf, wir bringen alle T-Zellen um, aber dann haben wir die Infektkomplikationen drauf. Und da gilt es natürlich, glaube ich, viel zu entwickeln und vielleicht zu versuchen, ein wenig spezifischer zu werden, um eben gerade hinten raus dann weniger Probleme zu haben. Ich glaube, das ist die große Herausforderung und den Stein der Weisen sehe ich da noch nicht ganz getroffen.
Das heißt für mich jetzt nochmal, man muss also sagen, die natürlich unterschiedliche Nierenerkrankungen haben wahrscheinlich unterschiedliche uns unbekannte Initiatoren und die führen am Ende dazu, dass unterschiedliche Systeme in einer variablen Reihenfolge möglicherweise angetrieben werden. Natürlich auch an einer unterschiedlichen Stelle, mal am Endothel, mal am Mesangium oder so. Von da ab eben die Erkrankungen dann vielleicht einen anderen Verlauf nehmen und sich auch anders immunologisch in der Niere ausprägen. Aber ich glaube, das, was du erzählst, dass man sehr fein getuned da rangehen muss in der Zukunft, das ist wahrscheinlich eins der wichtigsten Konzepte. Das macht man ja bei bestimmten Dingen. Sag mal, du hast ja schon als Komplement genannt, also dass man gezielt an der bestimmten Komponente der Kaskade angreifen kann in der Zukunft. Sowas wünscht man sich natürlich auch auf der zellulären Ebene. Und da wird es schon noch einiges an Experimenten brauchen, damit man weiß, bei welcher Erkrankung man möglicherweise an welcher Stelle auch ansetzen muss. Aber das ist ja genau das, was du am Ende ja auch in deinen Mausmodellen und den experimentellen Ansätzen machst, dass du nämlich auch da wieder breit nephrotoxisches Serumnephritis. Ich weiß nicht, ob er immer noch schwerpunktmäßig damit arbeitet, aber so kenne ich eigentlich eure Gruppe. Also eigentlich eher breiter Schädigungsmechanismus, der natürlich auch die Immunzellen mit aktiviert und dann versucht man, da ranzugehen. Und da ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie gut kann man das denn möglicherweise überhaupt auch in die Praxis übertragen? Maus ist ja doch eben zwar sehr ähnlich dem Menschen, aber leider fehlen auch ein paar immunologische Komponenten. Wie gut lässt sich das überhaupt übertragen aus deiner Sicht?
Ich glaube, man muss wahnsinnig vorsichtig sein, die Daten so 1:1 quasi zu dann zu sagen, das gilt auch im Menschen. Wir versuchen, und ich glaube, das ist eben die Stärke, das dann auch zu zeigen, das Mausmodell zu verwenden, um Mechanismen zu verstehen, dann aber durchaus auch im Humansystem das quasi noch einmal zu überprüfen mit den Möglichkeiten, die man dort hat. Sind natürlich nicht so vielfältig wie in der Maus, wir können nicht so viel manipulieren, das ist unmöglich, wir kommen nicht an so viel Gewebe heran, aber ich glaube, es ist einfach ein Modell und du sagst schon richtig, wir arbeiten mit dem nephrotoxischen Serum-Nephritis-Modell, es ist ein ganz breites inflammatorisches Modell, also es ist eine Inflammatory Kidney Disease am Ende des Tages und damit können wir natürlich breit diese Mechanismen untersuchen, müssen dann uns aber schon gut anschauen, auch in den unterschiedlichen Erkrankungsentitäten, ist das wirklich dort auch im Humansystem der Fall? Und da werden die Methoden jetzt Gott sei Dank mehr und mehr. Wir können Single-Cell-Ebenen anschauen. Also wir tun uns natürlich noch einmal leichter, mittlerweile auch die Patienten besser zu verstehen. Aber wir müssen auch verstehen, dass wir im Mausmodell nicht nur, dass das Immunsystem anders ausschaut, aber andererseits, die Mäuse sind ja auch quasi sich selbst sehr nahe. Das finden wir ja im Humansystem gar nicht so. Da sind wir uns Gott sei Dank nicht so nahe wie diese Mäuse, wie diese Inbred-Mouse-Strains. Das heißt, da muss man schon auch noch einmal sagen, wie schaut die Varianz überhaupt aus? Ist das bei jedem Menschen wirklich gleich? Weil, wie gesagt, wir sind Gott sei Dank sehr verschieden und ich glaube, das muss man auch noch einmal dann wahrnehmen und noch einmal überprüfen. Aber das Mausmodell bietet natürlich viele Möglichkeiten der Manipulation, um einfach Mechanismen zu verstehen. Wie gesagt, wir brauchen sicherlich beides.
Also das ist sicher eine komplexe Thematik. Jetzt können wir das natürlich ein bisschen steigern. Du hast schon die Mauslinien so ein bisschen benannt. Es funktioniert auch nicht jedes Modell in jedem Mausstamm. Jetzt, wenn man so ein bisschen weiterspinnt, wie ist es denn, wenn du jetzt mal keine Inzuchtmäuse mehr hast, sondern so Outbred? Gibt es da was überhaupt mit dem Krankheitsmodell? Also ich erinnere mich auch, dass das völlig unüblich war in der Zeit, wo ich experimentelle Forschung gemacht habe. Und was auch unüblich war, ist, die weiblichen Mäuse zu verwenden. Jetzt haben wir aber eine ganz andere Ära und man interessiert sich plötzlich dafür, dass eben halt Erkrankungen bei männlichen und weiblichen Lebewesen unterschiedlich verlaufen. Tun sie auch, können wir auch in allen Ebenen sehen. Habt ihr euch dem Thema auch mal so ein bisschen weiter angenommen schon?
Ja, das tun sie auch in der Maus. auch hier sind die Männer und die männlichen Mäuse und die weiblichen Mäuse sehr, sehr unterschiedlich. Beispielsweise, wenn man Ischämie und Reperfusion macht, also Abklemmen der Nierengefäße beidseits, dann funktioniert das quasi in der weiblichen Maus gar nicht. Die kriegen kein akutes Nierenversagen, was schon super spannend ist. Das heißt, wir versuchen uns dem schon zu nähern. Ich glaube, es ist auch man kommt ohne dem nicht mehr durch. Ich glaube, wir müssen uns dem stellen. Und müssen dann natürlich auch, wenn wir das versuchen zu replizieren ins Humansystem, müssen wir das auch in beiden Geschlechtern unbedingt zeigen, weil, wie gesagt, es läuft anders ab. Wir wissen auch, und das kennen wir gut beim Lupus, dass die männlichen Patienten oft ganz, ganz anders laufen als die weiblichen Patienten und wir viel mehr Frauen haben. Und wir sehen das, wie gesagt, auch in unseren Modellen und versuchen da natürlich auch die Frauen, die weiblichen Mäuse mitzumachen. Wobei man natürlich dann auch immer in die Problematik kommt und das ist immer das große Problem, wir brauchen mehr und mehr Tiere und wollen natürlich eigentlich weniger Tiere verwenden. Weil ich glaube, das ist auch eine wichtige Message unserer Zeit, dass wir da versuchen müssen, uns aufs Wesentliche zu konzentrieren.
Ja, das sehe ich genauso und ich finde beide Entwicklungen wirklich gut und bin gespannt, was dann da noch an Wissen zu Genderunterschieden generiert wird. Und wenn wir jetzt nochmal zurück auf verschiedene Behandlungen und Medikamente kommen und da die neueren Medikamente anschauen, die momentan eigentlich eher für chronische Verläufe genutzt werden und vom Ansatz her eher weiter von der T-Zelle entfernt sind, wie SGLT2-Inhibitoren oder GLP-1-Analoga, haben die einen unmittelbaren oder einen mittelbaren Einfluss aufs Immunsystem oder immunologische Prozesse? Weil wir wissen da ja längst nicht über alle Einflüsse von diesen Medikamenten Bescheid. Gibt es dazu aus Ihrer Sicht jetzt schon eine gewisse Datenlage oder haben Sie sich damit beschäftigt?
Also ich glaube, das ist ein super spannendes Gebiet, hätte man früher, glaube ich, auch so nicht gesehen, vor 20 Jahren, dass wir gar nicht den Mechanismus verstehen, aber schon die klinischen Studien haben und versuchen dann den Mechanismus zurückzureplizieren. Ich glaube, das ist auch eine spannende Entwicklung der Zeit. Wir sind natürlich mehr und mehr an der Chronizität interessiert. Das muss man auch realistisch sagen. Unsere Gruppe entwickelt sich mehr in Richtung Chronizitätsforschung, glaube ich, weil es aus meiner klinischen Sicht auch ganz, ganz wichtig ist. Da haben wir noch eine riesige Lücke, die es zu verstehen gilt. Wir haben uns mit den GLP-1-Analogan selber beschäftigt, haben, wie gesagt, auch in dem Modell gearbeitet, also in einem breiten nephrotoxischen Serumnephritis-Modell, also breiten inflammatorischen Modell, und haben unglaubliche Daten gesehen, die wir zuerst gar nicht geglaubt haben. Das heißt, wir konnten mit dem GLP-1-Analogon eigentlich verhindern, dass sich die Nephritis überhaupt ausbildet. Sowas, was man selten sieht. Wie gesagt, keine adipösen Mäuse hatten keinen Zucker. Das heißt, wir wollten wirklich schauen, wie wirkt dieses Medikament in dieser Erkrankung und hatten eigentlich solche Ergebnisse, wie man selten sieht, bei einem Medikament, das jetzt nicht zumindest bekanntermaßen nicht antiinflammatorisch wirkt. Das tut es aber. Also ich glaube, gerade die GLP-1-Analoga haben die Wirkung, die sie haben, meines Erachtens ist ordentlich, zumindest aus unseren Experimenten, ist ordentlich antiinflammatorisch. Die Frage ist nur, wie. Da gibt es, glaube ich, schöne Arbeiten vom Dan Drucker aus Kanada, der zeigen konnte, dass es offensichtlich aus dem Gehirn ein Signaling gibt, das antiinflammatorisch wirkt, was spannend ist, ob dem auch wirklich so ist. Und man konnte auch lokal im Darm sehen, dass es hier offensichtlich auch auf gewisse T-Zell-Subpopulationen eine antiinflammatorische Wirkung gibt. Dem folgen wir auch. Das ist noch ein bisschen, wie soll ich sagen, schwierig, weil der Rezeptor, der GLP-1-Rezeptor auf den T-Zellen nicht exorbitant hoch exprimiert ist, die Antikörper aber auch schlecht sind. Das heißt, man kommt hier durchaus in schwieriges Fahrwasser, wie das nun wirklich wirken soll. Aber wir folgen dem, weil wir, wie gesagt, diese starke antiinflammatorische Wirkung gesehen haben und da bin ich gespannt, was sich noch zeigen wird. Ich glaube, diese antiinflammatorische Wirkung spricht auch für den kardialen Phänotyp, den man in den Studien gesehen hat, dass die Patienten ja viel, viel weniger kardiovaskuläre Erkrankungen haben, also die klassische kardiovaskuläre Erkrankung, Myokardinfarkt etc., weil, wie gesagt, auch dort ist Inflammation im Plaque ja ein wichtiger Mechanismus und da gehen die Kurven so schnell auseinander, viel schneller als der gewichtsreduzierende Effekt eigentlich zu vermuten ist. Das heißt, da glaube ich wirklich, dass Antiinflammation in dieser Gruppe eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Beim SGLT2-Inhibitor bin ich gespannt, also wie viel sich wirklich antiinflammatorisch tut. Was das, glaube ich, das Medikament kann, ist wahrscheinlich den Glucose, dadurch, dass der Glucose viel ausgeschieden wird, glaube ich, ändert sich der Stoffwechsel von vielen Zellen. Es wird ja auch von so einer lokalen Ketose gesprochen. Das heißt, dass sich, man könnte sich schon durchaus vorstellen, dass die Zellen, weil einfach weniger Glucose vorhanden ist, sich vom Stoffwechsel umstellen müssen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, den wir lang nicht so ganz verstanden haben oder nicht so ganz gefolgt sind. Wir sind da ein bisschen draufgekommen mit einem Projekt mit der ketogenen Ernährung. Da versuchen wir auch Stoffwechsel umzustellen, dass es hierzu die Zellen der Niere sich in einen anderen Stoffwechsel begeben und damit quasi wie geschützt werden und anders arbeiten beginnen, dadurch, dass sie andere Energieträger bekommen. Und ich glaube, das könnte ein Mechanismus sein, der auch bei den SGLT2-Inhibitoren abseits von der Natriurese, die mit Sicherheit eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt, hier wirken könnte.
Passt ja gut zu den Hypothesen, die der Jens Tietze zu dem Thema generiert hat. Und da kann man ja extrem gespannt sein, wie das in dem Feld weitergeht. Jetzt hast du schon so ein bisschen den Bogen geschlagen zur Ernährung. Das war noch eine Frage, die wir auch auf unserem Tableau stehen haben. Und es hat sich auch schon so ein bisschen angedeutet, kann man mit Ernährung wirklich einen Einfluss nehmen auf immunologische Prozesse in Nierenerkrankungen. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Ist ja auch eine beliebte Frage in der alltäglichen Sprechstunde. Patient sitzt da, hat irgendeine Autoimmunerkrankung und fragt dann, was kann ich denn selber tun? Ja, und man steht dann da und zuckt mit den Schultern und sagt, ein bisschen weniger Salz, kontrollieren Sie Ihren Blutdruck und nehmen Sie Ihre Medikation regelmäßig ein und dann hat sich's schon. Aber wie ist da der Aspekt aus deiner Sicht nochmal dazu?
Ich glaube, das ist ein super spannendes Feld. Ich war lange bei der Ernährung sehr skeptisch. Ich muss gestehen, ich bin ja da wirklich, das ist ja ein furchtbares Feld, wenn man so will, weil wir ja nicht wissen, was wir da empfehlen sollen. Also das ist ja evidenztechnisch auch schwierig zu machen. Die Studien sind uralt. Ich glaube, die Evidenz ist sehr bescheiden, um das vorsichtig zu sagen. Und ich glaube, niemand will sich wirklich so eine Studie im Menschen gern antun. Aber ich glaube, es ist ein Feld, das trotz alledem, wo man wahrscheinlich durchaus was erreichen kann, sei es Gutes, sei es Schlechtes. Also ich glaube nicht, ich glaube, das ist schon etwas, wo man Medizin gibt mit der Ernährung. Und damit wird es auch, wie soll man sagen, ein bisschen gefährlich, weil das kennt man wahrscheinlich auch, es gibt diese extremen Patienten, die dann auf irgendwas Extremes setzen und das kann schon durchaus auch wieder schief gehen. Das heißt, wir versuchen da wirklich, glauben, dass da die Maus schon ein gute Möglichkeit gibt, weil die muss fressen, was ich ihr gebe. Das heißt, ich bin wirklich unter sehr, sehr kontrollierten Bedingungen und kann unter sehr kontrollierten Bedingungen die Makronährstoffzusammensetzung ändern, aber natürlich auch Vitamine, Spurenelemente etc. Da herrschen ja Mythen. Das werdet ihr wahrscheinlich auch in der täglichen Praxis sehen. Ich zumindest sehe es regelhaft, dass die Patienten irgendwelche Zusatzdinge schlucken, aber ihre normalen Medikamente dann nicht mehr schlucken. Also es ist, oder sich aufregen, sie haben so viel Medikamente und erzählen dir dann, was sie da noch dazu nehmen. Und das ist schon super spannend. Und ich glaube, da glaube ich, haben wir auch eine Bringschuld, dass wir hier Evidenz kreieren, was um ein bisschen diesen Wildwuchs einzudämmen. Also ich glaube, ja, wir können damit was erreichen. Zumindest sehen wir das in den Mäusen. Wir können Gutes und Schlechtes erreichen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Ich glaube, man muss sich auch überlegen, was passiert, wenn ich das langfristig mache und was passiert, wenn ich es kurzfristig mache. Was passiert auch bei den unterschiedlichen Erkrankungen. Das heißt, da ist sicherlich auch ganz viel drinnen, was passiert akut chronisch. Wir haben gesehen, es passiert gerade, also wir haben jetzt eine Extremform untersucht, die ketogene Diät in den Mäusen als erstes und versuchen auch nochmal mit verschiedenen Proteinkonstellationen, weil das ist ja auch noch ein riesiges Thema, zu arbeiten und haben jetzt wirklich viele Daten über die ketogene Ernährung und sehen da schon, die Immunzellen, da tut sich ordentlich was. Also die verändern sich massiv in ihrer Zusammensetzung, auch im Knochenmark, also da tut sich richtig viel. Das heißt, ein Teil verschwindet einfach ins Knochenmark zurück. Die T-Zellen werden teilweise auch in aggressive T-Zellen umgewandelt. Also man macht durchaus auch etwas anderes. Wir haben aber gesehen, dass offensichtlich in unserem, wie gesagt, breiten inflammatorischen Modell die Immunzellen in der Niere gar nicht so einen großen Unterschied machen. Die Mäuse aber deutliche Protektion haben in dem Modell. Und wir sehen das eher so, dass wir offensichtlich durch die Umstellung des Stoffwechsels die Fibrose zurückdrängen können und die Mäuse, gerade auf die lange Bank, also wir untersuchen das wirklich auf die lange Bank, deutlich weniger Fibrose entwickeln, ohne dass die Immunzellen ganz groß, zumindest in der Niere, verändert werden. Und das dürfte schon, und da komme ich wieder ein bisschen zurück zum SGLT2-Inhibitor, um den Bogen zu spannen, dass ich schon glaube, dass hier viel passieren kann, wenn gerade die Tubuluszellen, die Fibroblasten andere Substrate kriegen, andere Energiequellen bekommen, dass man damit auf die lange Bank Fibrose verhindern kann. Wir sehen aber auch, dass wenn man lang zum Beispiel so eine fettreiche Diät, die Mäuse, wir denen so eine fettreiche Diät in dieser Nierenerkrankung geben, die ja durchaus eine große Albuminurie hat, dass wir da durchaus eine ordentliche Tubulotoxizität erreichen. Das heißt, es könnte sein, dass diese Erkrankungsformen vielleicht in der Akuterkrankung Sinn machen, kurz als Therapie, wie als Induktionstherapie, add-on, aber dass man langfristig schon auch aufpassen muss. Also zumindest in unserem Erkrankungsmodell muss dann wieder vorsichtig sein, das auf alles umzulegen. Aber bei uns sehen wir das, man kann Gutes und Schlechtes tun.
Es ist wie immer wahrscheinlich eine Frage der Dosis und des richtigen Zeitpunkts. Aber das, was du erzählst, passt ja so ein bisschen zu den Daten, die man auch in der ATPKD mit den Ernährungsformen sehen kann. Super, das ist wahnsinnig spannend gewesen. Vielleicht nochmal als Schluss, kannst du so ein bisschen Ausblick geben auf das, was in dem Feld jetzt in der nächsten Zeit passieren wird? Wann Antikörpertherapien, das ist ja, was jetzt gerade passiert, CD38, Antikörper, das nächste sein, was uns in der Klinik erreicht, oder steht noch was vielleicht noch selektiver rangeht an bestimmte Populationen im Raum, was wir erwarten könnten für die Nephrologie?
Also vielleicht, wenn wir mit den T-Zellen beginnen, da hätten wir uns ja lang so ein bisschen einerseits Medikamente gewünscht oder vielleicht so sogar, dass wir die regulatorischen T-Zellen zum Beispiel hochkriegen, dass die das quasi wieder in die Bahnen lenken. Das sehe ich jetzt relativ weiter weg. Natürlich würden wir uns so eigene T-Rex, die man dann transfundiert, um wenig Toxizität zu haben und da quasi das alles in den Schach zu halten, wo wir ein bisschen aus dem Transplantfeld ein bisschen Daten haben. Aber das sehe ich noch nicht ganz weit entwickelt und ich bin nicht ganz sicher, ob wir da so ganz durchschlagend sein werden. Ich glaube, wo sich viel entwickeln könnte, ist mit Small Molecules, mit Nanobodies, die vielleicht wirklich auch die Antikörper direkt erwischen, also ganz zu Beginn der Erkrankung in dieses Feld eingreifen könnten. Ich glaube, da kommen neue Möglichkeiten auf uns zu mit kleinen Peptiden, die man jetzt zyklisch aufbauen kann, wo sich vielleicht was tun könnte in der Zukunft. Also wo wir ganz, ganz spezifisch vielleicht für den Patienten den Cocktail der Wahl für seinen Antikörper entwickeln könnten, um quasi das zu inhibieren. Ich glaube, das ist ein Feld, das sicherlich sehr, sehr spannend wäre, wo wir auch ein bisschen hinarbeiten.
Wunderbar, Katrin. Super Ausblick. Ich glaube, das Feld bleibt wahnsinnig spannend. Wir hoffen natürlich, dass du da erfolgreich auch weiter beitragen kannst, dass wir in den nächsten 10 Jahren in der Nephrologie weiterhin viel natürlich in der Grundlagenforschung, aber natürlich vor allem auch in der klinischen Medizin erfolgreich vorankommen werden. Und du bist ja da in vielen Feldern sehr, sehr aktiv. Und von daher nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit überhaupt heute, dass du bei Niere2Go als Gast warst. Wir freuen uns, dich irgendwann in der Kürze der Zeit mal wieder zu sehen und danken dir ganz herzlich und wünschen dir eine schöne restliche Woche und eine gute Zeit erstmal.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Danke.
Tschüss und bis zum nächsten Mal. I give my heart to